Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und wir stellen euch interessante Gründer und Gründerinnen-Stories vor, die mit Shopify Erfolg feiern. Mein heutiger Gast hat die Suche nach einer Selbstständigkeit mit seiner Leidenschaft Yoga verbunden. 2011 hat Wolfgang Fuchs aus Wien das Unternehmen Lotus Crafts gegründet, ganz klein angefangen und wirklich Meditationskissen im heimischen Wohnzimmer selbst befüllt und verkauft. Das Unternehmen ist deutlich gewachsen und was Lotus Crafts bedeutet, für was Lotus Crafts heute steht, mit welchen Hindernissen er zu kämpfen hatte, das erfahrt ihr heute bei uns im Podcast. Viel Spaß!
Ja, auch einen schönen guten Morgen, bin der Wolfgang, bin 41 und sitze in unserem Büro in Wien und bin Gründer von Lotus Crafts.
Was macht Lotus Crafts?
Ja, Lotus Crafts ist eine Marke im Bereich Yoga, also Yoga- und Meditationszubehör. Das heißt, ja, klassisches Produkt, fängt an bei der Yogamatte, geht über Yoga-Zubehör, Sitzkissen, also alles, was man einfach für die Yoga- und Meditationspraxis an Produkten braucht.
Ich gehe mal stark davon aus, dass du dadurch inspiriert wurdest, weil du dich selbst mit Yoga beschäftigt hast, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war schon relativ lang vor der Gründung von Lotus Crafts, dass ich in das Thema Yoga reingekippt bin. Ich glaube, es war damals 2007, glaube ich, die erste Yogastunde besucht. Und es war schon ein ziemlicher Flash irgendwie damals. Mhm. Und ja, seitdem beschäftige mich das Thema Yoga. Und ich habe dann eben später eine Yogalehrerausbildung gemacht und dann erst im nächsten Schritt eigentlich ist irgendwie Lotus Crafts entstanden.
Hm. Wo kommst du denn her? Was hast du denn vorher gemacht, bevor du Lotus Crafts gemacht hast? Also in dem Moment, wo du quasi in die Yogaschule bist, was war da so dein Stand?
Ich ganz klassisch Wirtschaft studiert in Wien und habe dann auch im großen DAX-Konzern angefangen. Mhm. Habe dort circa 3,5 Jahre gearbeitet. So am Anfang ganz okay, später dann nicht mehr so ganz. Und ich bin wirklich, hatte einen Chef, der das irgendwie gesehen hat, und ich bin wirklich dann mehr oder weniger gefeuert worden dort. Also rausgeflogen aus dem Konzern.
Weil er gesehen hat, du bist da nicht mehr voll drin, oder?
Ja, es waren viele Sachen. Also ich bin eben war damals recht heftig, aber ich bin inzwischen jetzt nicht heute sehr dankbar dafür. Mhm. Und ich hatte vorher schon so Gedanken, Fantasien, mich selbstständig zu machen. Aber das war dann auch ziemlich klar, wie die Kündigung da war, war für mich klar, ich habe jetzt ziemlich keine Intention, mich wieder für einen ähnlichen Job zu bewerben und möchte einfach selber was versuchen. Ich habe damals eben schon mit Yoga-Lehrerausbildung geliebäugelt, das auch gemacht dann. Und ich war dann so am Anfang in der Gründungsphase eigentlich so halb Yoga-Lehrer und halb eben dann angefangen, dieses Business, was dann erst schrittweise zur Lotus Crafts geworden ist, kann man sagen, aufzubauen. Mhm. Das heißt, am Anfang war da nicht die große, da war nicht die große Vision da, was daraus werden soll. Auch vielleicht für mich nicht gar nicht das Mindset da, daraus wirklich eine große Marke zu machen. Und das ging dann wirklich Schritt für Schritt.
Aber du hast schon gemerkt, okay, da gibt's Bedarf, da könnte ich so eine Art Shop machen. Oder wie ist das, wie ist die Idee entstanden, einen Online-Shop zu gründen? Oder war das vielleicht nur der zweite Schritt?
Ja, also ich habe sogar ganz im ersten Schritt sogar noch einen kleinen Shop am Anfang gehabt, einen Online-Shop. Das war mit Handelsware. Das war noch nicht direkt im Yoga-Bereich, so im Heilpraxisbedarf eher. Und da habe ich dann eben war ein Teilsortiment eben eigentlich diese Yoga-Sitzkissen und da war die Idee dann, was Eigenes zu machen und habe da auch schnell gesehen, dass im Bereich jetzt, was Nachhaltigkeit, was Biobaumwolle betrifft, noch relativ wenig gibt, vor allem auch in einem Preissegment, das war damals 2010, in einem Preissegment, das auch irgendwie am Massenmarkt ist, sage ich mal. Mhm. Und es ging dann stark von diesem ersten Produkt eigentlich aus. Das waren diese Sitzkissen, diese Meditationskissen und mit diesem Produkt habe ich einfach mal gestartet. Das war wirklich ein Produkt am Anfang. Und erst daraus ist dann erst Schritt für Schritt, sage ich mal, diese Marke entstanden.
Ich hätte jetzt erwartet, dass in der, ich sage jetzt mal Yoga-Szene, auch wenn man es jetzt vielleicht, oder in der Yoga-Bewegung, so Gedanken wie Nachhaltigkeit oder eben Bio-Baumwolle eher Standard sind im Vergleich zu anderen Produkten. Aber du sagst jetzt, da gab es solche Produkte wenig oder nicht erschwinglich? Ich hätte jetzt erwartet, das wäre dort schon früher etabliert gewesen, sowas.
Ja, durchaus. Aber es gab da auf jeden Fall noch Spielraum. Und auch, einfach gewissen Positionierungsspielraum, sagen wir mal, für uns, den ich gesehen habe da noch. Gerade im Online-Handel, denke ich. Was nicht auch ein starker Faktor war, wir haben von Anfang an sehr stark begonnen oder ich begonnen, damals auch allein am Anfang, das Produkt auf dem Amazon-Marktplatz zu verkaufen, auch da speziell einfach diesen Marktplatz zu bespielen. Und das war so doch der erste, sagen wir mal, Kick und der erste irgendwie, sagen wir sagen, ja, wo man zum ersten Mal auch richtig gesehen hat, dass das dafür eine gute Nachfrage da ist für das Produkt. Mhm.
Das heißt, gerade die Sitzkissen, das war ja nur ein Teil deines Sortiments quasi, das war aber schon so der erste Schritt in die Selbstständigkeit wahrscheinlich oder in die Gründung von Lotus Craft, dass du gemerkt hast, das Produkt kommt besonders gut an, oder hast du das an den Zahlen gemerkt, dass du gesehen hast, da ist eine Nische, da könnte ich weiter reinsteigen?
Ja, auf jeden Fall. Also bin damals auch schon relativ groß mit dem Produkt gestartet, habe damals, glaube ich, beim Hersteller irgendwie über Seefracht relativ viele Kissenbezüge geordert und die damals noch selber eigenhändig dann gestopft mit dem Füllstoff, das bis heute eben so Dinkelspelz-Füllstoff, der in diese Kissen reinkommt. Und ja, das war dann damals schon eine kleine Wette, sage ich mal, dass das funktioniert. Da schon einiges investiert und ja, das war dann auch, sage ich mal, viel, denke ich, schon Glück und Zufall am Anfang dabei, dass das dann so eingeschlagen hat. Also ja.
Jetzt seid ihr ein größerer Shop mit ganz viel Zubehörsachen und mehr als nur das Kissen. Du hast gesagt, du hast mit Amazon angefangen, das heißt, du hattest dann auch gar kein Fulfillment-Lager oder so? Doch, du hast die ja selber gestopft.
War nicht ganz so, also ich habe eigentlich von Tag 1 auch einen Online-Shop gehabt.
Okay.
Damals ein Magento-Shop, damals selbst gebaut eigentlich. Mhm. Und ja, hat auch viel Energie und Arbeit von Anfang an auch in den eigenen Kanal gesteckt. Es war damals seit 2010, da gab es auch diesen, sag ich mal, diesen großen Amazon FBA-Hype, noch überhaupt nicht. Das war damals ein ziemlich neues Thema und so als eigenen Vertriebskanal oder Geschäftsmodell war das noch nicht wirklich bekannt, in Europa noch weniger. Es kam dann, glaube ich, so 2013 in den USA so hoch das Thema und ein, zwei Jahre später dann in Europa auch so richtig an. Also es war damals ganz normal, dass man eher einen Online-Shop hat und dann halt den Marktplatz dazu nimmt. Und ja, für uns war das schon von Anfang an eher umgekehrt, sage ich mal, dass wir am Marktplatz irgendwie schon das Volumen geht und dann halt diesen Shop dazu nebenbei zu, die Marke und den Shop dazu aufbauen. Und es ging dann Schritt für Schritt. Ja, da kam dann vielleicht noch ein höheres Kissen dazu, ein niedrigeres Kissen. Dann hat man gesehen, okay, bei dem Hersteller gibt's aus dem ähnlichen Stoff, kann man auch vielleicht eine Yogatasche machen oder einen Joghurt. Also da gibt's dann schnell Synergien oder einfach logische Folge. Auch wenn man gerade auf Amazon denkt, muss man ja nicht gleich ein großes Sortiment anbieten, kann auch mit 2, 3, 4 Produkten einfach schrittweise starten. Und ja, so ging das dann einfach wirklich Schritt für Schritt, relativ organisch, dass das Produkt dort gewachsen ist. Der erste große Schritt da auch zum, sagen wir, Vollsortiment war, glaube ich, dann 2013 die erste Yogamatte. Da habe ich lange überlegt, war auch ein ganz anderes Produkt, auch andere Hersteller natürlich. Und aber ja, von dem hat das dann auch gut geklappt und auch da dann einfach nicht der logische Schritt, dann immer ein Stück weiter das Sortiment auszubauen.
Ja. Das heißt, du hast gesagt, du hattest erst einen anderen Online-Shop. Wie bist du denn zu Shopify gelangt und was waren denn da die Beweggründe?
Ja, gab es noch einen Zwischenschritt. Also Magento war die erste Station, dann waren wir bei Shopware ziemlich lang. 2014 war damals irgendwie die Kombi mit dem ERB, was damals irgendwie das Argument war, zu wechseln. Und hatten Shopify dann bis, Shopify sind wir gewechselt letzten Juni. Und ja, war schon ein Ding, das ich lange, glaube ich, vorbereitet hat. Ich habe da länger schon Shopify beobachtet und war nicht so happy mit der vorigen Lösung einfach. Ja, es ist einfach dieser Faktor Cloud, der einfach ganz, ganz vielen Bereichen reinspielt. Wir hatten halt einerseits sehr hohe Wartungsentwicklungskosten, auch gerade mit Updates. Das war dann immer noch irgendwie hat sich potenziert, weil wir halt einen Shop hatten, dann noch eine Schnittstelle vielleicht zum ERB oder zum Logistiker. Und jedes Update war dann wirklich musste man nicht nur den Shop updaten, sondern auch die ganzen Schnittstellen. Und dann gab es oft so, dann konnte die Schnittstelle nicht abgedatet werden, weil dieser Shop noch nicht war und so umgekehrt. Das war dann immer, also wir hatten wirklich so gefühltermaßen beide die Hälfte unserer Ressourcen auch in Shop-Entwicklung mit Agenturen damit verbraucht, einfach das Ding irgendwie am Laufen zu halten und abzudaten und die Version irgendwie dran zu halten. Oder das Thema Payment war ein riesen Painpoint einfach. Es ist so komplex, da einfach eine Zahler zu implementieren oder auch ein Payment-Provider war einfach ein Riesending und das war wirklich so der erste Riesenflash bei Shopify. Da habe ich, glaube ich, Stripe damals in 10 Sekunden den Stripe-Account eingerichtet und das funktioniert einfach. Das ist einfach, da fährt die Eisenbahn drüber und das ist vielleicht für viele, die Shopify immer schon benutzt haben, ganz selbstverständlich, aber das war lange, lange Zeit so in der Online-Shop-Welt ganz, ganz und gar nicht selbstverständlich. Und ja, also das waren die vielen Faktoren, die haben es auch geschafft. Wir hatten vorher beim alten Shop einen Blog und einen Shop so separat, einen WordPress-Account, also eine WordPress-Installation noch. Da haben wir auch den Schritt gewagt, sozusagen mit Shopify, das wirklich den Shopify-Blog zu nutzen, weil wir jetzt erstmal das Gefühl hatten, dass das funktioniert auch und das hat sich extrem bewährt. Also wir haben einfach da ein System und der Wartungsaufwand ist einfach 80-90% weniger und wir haben viel mehr einfach Ressourcen und auch, ja, es macht einfach mehr Spaß, eben ressourcenfrei dann einfach in die wirklichen Dinge zu investieren. Das haben wir auch so wirklich die letzten, seitdem wir auf Shopify umgestiegen sind, Schritt für Schritt gemacht, nach dem Launch ziemlich bald einfach alle so die wichtigen Bausteine jetzt wirklich super aufgesetzt. Jetzt sind wir gerade dabei, zum Beispiel das E-Mail-Marketing einfach da ganz viel zu machen und zu automatisieren. Mhm. Damit einfach da, sag mal, die Ressourcenfreiheit, wie wir vorher schon allein vom sowohl vielleicht auch vom zeitlichen, finanziell, aber auch einfach vom Mindset einfach nicht hatten, weil wir so viel damit beschäftigt waren, das System irgendwie am Laufen zu halten.
Man merkt manchmal erst, welche Vorteile eine Systemumstellung wirklich bringt, wenn dieser Schmerz nachlässt, oder? So klingt es zumindest bei dir.
Ja, ich meine, es ist ein Ding, es ist, glaube ich, auch so eine Einstellungssache. Also ich war immer irgendwie ein Shopify-Fan, mit das System einfach immer angesprochen, einfach die Firma dahinter. Und wenn das dann passt, dann passt es einfach, glaube ich. Und ja, einfach wie wir arbeiten, ist auch ein Riesending. Ist halt, wie wir organisiert sind, einfach auch sehr, ja, sehr klein und kompakt noch. Und da ist es ist einfach ein System, das dann einfach viel besser zu unseren Strukturen gepasst hat, zu dem, wie wir arbeiten. Dass wir eben keine große Agentur haben, die komplette Verantwortung hat, sondern eher vielleicht mit kleinen Agenturen oder Freelancern arbeiten, die dann einfach gewisse spezielle Bereiche machen einfach. Und wir aber schon so das Gesamtprojektmanagement für den Online-Shop halt stark in-house haben. Und ja, einfach wie wir einfach arbeiten, organisiert sind, passt das System sicher viel besser für uns. Abgesehen davon, dass man auch sagen kann, ja, ich würde sagen, für eine Direct-to-Consumer-Brand, wie wir sind, ist das System sicher, würde ich also persönlich auch ganz klar sagen, das mit Abstand einfach beste am Markt, weil es ja einfach die Sachen einfach schnell abdeckt und man einfach dann schnell in die wirklich spannenden Themen einsteigen kann, die wirklich wichtig sind für so eine Marke und um so eine Marke auch bekannt zu machen und zu skalieren.
Ja, gerade als inhabergeführtes Unternehmen, oder? Was ja bei deiner Größe jetzt auf jeden Fall noch da ist, wo man als Gründer oder Gründerin eben selbst auch noch einfach rein kann ins System und schnell was ändern kann. Also ihr seid ja, wie groß seid ihr jetzt von der
Firma her? Wir haben jetzt 10 Mitarbeiter hier in Wien am Standort. Wir haben aber auch, wie gesagt, gerade nicht auch viele Freelancer-Partner jetzt drumherum. Und ja, also das Hauptziel der Customer Support sind 3 Leute in Wien. Dann halt das ganze Thema Supply Chain Operations. Da machen wir natürlich viel In-House. Und ja, im Bereich Amazon Performance Marketing haben wir auch viel intern. Also machen wir es ja großteils im Grunde selbst.
Mhm. Aber ich schätze dich auch noch so ein, dass dir das auch noch am Herzen liegt, selbst einfach reingehen zu können ins System und selbst irgendwie als Brandmanager zu fungieren und jetzt nicht einfach so sagen, das soll eine Agentur für mich machen.
Ja und nein, also da sind wir gerade am Punkt, wo das sich vielleicht auch ein Stück ändern soll. Aber ja, ganz klar, ich habe dir schon erzählt, ich habe 2010 den ersten Online-Shop selbst gebaut. Also hatte vorher nicht wirklich Know-how und kam auch nicht irgendwie aus irgendeiner Programmierer-Ecke oder so. Aber es ist natürlich dann schon mein Baby immer gewesen und da einfach über die Jahre auch viel natürlich Energie reingesteckt, aber auch viel Know-how gewonnen. Einfach, das war auch schön, dann einfach in diese Online-Shop-Welt auch reinzuwachsen. Und ja, du wirst es auch wissen, oder die Zuhörer werden es wissen, einfach einen Online-Shop zu führen, ist schon komplex, weil es halt so viele Themenfelder gibt, von der ganzen Kundenakquise bis in die Logistik rein. Also von den Prozessen ist halt schon ein Online-Shop, auch mit Shopify, wo es ein Stück einfacher geworden ist, eben noch, gibt es viele Bausteine und diese ganzen Bausteine irgendwie richtig aufzusetzen und dass ineinander auch dann alles sich fügt, das ist irgendwie schon noch was mich fasziniert. Aber ja, es sind auch ein Schritt im Schritt, wo ich sicher auch da versuche, wo wir auch dann der Punkt sind, dass ich da als Geschäftsführer jetzt gerade, was Shopify betrifft, operativ stark rausgehen werde.
Ja, aber dann ist es auch gut, so eine Grundlage zu haben, bei der man sich auch mit guten Gewissens quasi rausziehen kann und für andere Sachen kümmern kann und an der Firma zu arbeiten und zu wissen, man muss sich nicht ständig irgendwie um Updates oder so kümmern.
Ja, ganz klar. Also das ist auch für uns, glaube ich, die Sicherheit, die wir mit dem System haben. Und dann auch, so wie wir es jetzt auch haben, ein sehr spezieller Partner eben, beispielsweise fürs E-Mail-Marketing extra, sag mal, Freelance oder Mini-Agentur, dann haben wir eine Agentur, die sich eher speziell um Conversion-Optimierung kümmert und dann wieder andere Freelancer, der die Facebook-Ads macht oder den Acquisition-Part irgendwie stärker macht. Also es sind sehr viele Spezialisten, die drumherum arbeiten und ja, so im Kern läuft das Ding aber bei uns und wenn jetzt niemand was macht, der Shop läuft ja trotzdem schön. Der läuft dann, ja.
Ne. Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Also du hattest dann die Sitzkissen, dann hattest du die Yogamatten und war das dann so der Startschuss, wo du gemerkt hast, okay, ich muss mich jetzt voll darauf konzentrieren oder wie ist dann so quasi die Wandlung hin zu Lotus Craft entstanden? War das dann schon Lotus Crafts? War das dann schon eine fertige Firma oder wie hat sich das so verwandelt von deinem, ich sag mal, kaufmännischen Verhalten hin zu einem Store?
Ja, muss ich schon sagen, das erste Produkt war auch diese Marke Lotus Crafts. Die habe ich damals schon von Anfang an kreiert. Also gab es ein Logo irgendwie.
Gibt's also es war dir schon klar, dass es so
schöne in diese Geschichte Richtung. Halt so diese Lotusblüte. Ich meine, die sieht man ja auch nicht die erste irgendwie Yoga-Marke, die das seine Lotusblüte verwendet, aber das damals auch in Indien irgendwie wirklich so gesehen und das ist halt wirklich so, das ist sich so eingebrannt und dann das dann irgendwie es gab wirklich, es gab die Marke, es gab das Logo am Anfang, auch für das erste Produkt schon. Also war schon so voll da und es war dann ziemlich schnell soweit. Also gerade mit diesen Sitzkissen, die musste ich damals, muss ich vorstellen, die alle einzeln mit dem Spelz erstopfen. Das war eigentlich ziemlich, das war dann eigentlich schon noch ein paar Wochen Fulltime-Job. Also so gesehen, ja, oder das ist sogar schon dann ziemlich schnell notwendig, da Mitarbeiter zu suchen, gerade weil das dieses betrifft, das Kissenstopfen, sag ich mal. Dass wir noch recht lange in Wien gemacht haben dann. Also es war dann ziemlich schnell, es war wirklich ziemlich schnell dann eine richtige Firma und mein Fulltime-Job, die Marke Lotus Crafts, ja.
Ja, und das war dir dann auch klar, dass es jetzt alles mit um das Thema Yoga drumherum ist, weil du ja eher aus einer anderen Ecke kamst mit noch anderen Themen drumherum.
Ja, das auf jeden Fall auch. Also da haben wir auch geschaut bis heute, dass die Marke doch recht spitz bleibt, auch von den Produkten. Ich habe gesagt, Produktsortiment hat sich erweitert, aber es ist trotzdem noch so, dass wir ein recht kompaktes Sortiment haben, auch wenn man es andere Yogamatten gerade im deutschen Raum vergleicht, haben wir ein recht kompaktes Produktsortiment. Und ja, auch, wie gesagt, da bleiben wir sehr stark auf dem Yoga-Fokus bis heute. Mhm. Und es war damals auch dann einfach Schritt für Schritt, was ist irgendwie das nächste Produkt, was passt einfach noch perfekt dazu, was zu der Zielgruppe, die wir schon haben und schon ansprechen. Das war dann meistens ein recht logischer Schritt am Anfang noch, was kommt als nächstes, und das ist damit einfach so schrittweise organisch gewachsenes Sortiment. Aber immer versucht eben auch da ganz, ganz, ganz klar auf der, und auch recht spitz auf der Yoga-Schiene zu bleiben.
Ja. Ja, das ist ja gerade fürs Online-Marketing wahrscheinlich auch enorm wichtig, oder? So eine spitze Zielgruppe zu haben, um einen klaren Fokus setzen zu können. Wie hat sich denn Online-Marketing jetzt aus deiner Erfahrung verändert seit deinen Anfängen und zu heute? Da ist ja wahrscheinlich viel im Wandel gewesen.
Ja und nein, ja, es ist auch für mich jetzt die 10 Jahre so ein organischer Prozess gewesen. Also am Anfang, das Erste, was ich mir erinnern kann, wir haben halt in Google Ads mal angefangen irgendwann für den Shop. Also, und ja, dann war es ja, würde ich mal sagen, dazwischen sehr stark auf Amazon der Performance-Anteil, wo wir mit Abstand unsere größten Budgets hatten, einfach die diversen Amazon-Click-Ads, die es gibt. Und jetzt die letzten 2 Jahre ist für uns das sind auch ein bisschen stückweise auch vielleicht Late Bloomers oder spät dran, was das Thema Social Media, auch Paid Traffic betrifft. Da haben wir jetzt eigentlich heuer so richtig unser Setup gefunden, wo wir da richtig Vollgas geben und auch jetzt, ja, klassisch mit Insta und Facebook Ads viele Kunden gewinnen. Aber wir haben auch das Schöne auch über die Jahre für uns ein extrem wichtiger Standbein. Bei uns im Shop ist immer noch organischer Traffic zum Beispiel. Das hat sich auch über die Jahre einfach aufgebaut. Also es ist ein sehr, sehr gesunder Mix bei uns im Shop aus organischem Traffic und eben Google, Facebook, auch das teilt sich eben auf, nicht alles auf einen Kanal komplett fokussiert. Ja,
wobei dir organischer Traffic natürlich auch leichter fällt mit einer Domain, die 10 Jahre alt ist, oder? Also da hast du natürlich auch einen klaren Heimvorteil, sage ich mal.
Ja, sicherlich. Also auch dazwischen immer was investiert in das SEO-Thema. Und aber das Yoga-Thema ist auch ein Thema, was einfach natürlich viel, viel Content hergibt. Das ist auch durchaus spannend, da Content zu machen. Und ja, hat sich so entwickelt. Ja, wobei da auch noch Spielraum ist. Also das Thema SEO haben wir jetzt gerade ein bisschen ruhen lassen, aber wenn wir auch nächsten Monaten wieder da ein bisschen stärker angehen, weil ja, ist einfach, ist auch eine der vielen Baustellen, die ich genannt habe, ist einfach SEO, auch für uns zumindest, weil es für uns einfach sich gezeigt hat, dass es gut klappt und dass wir auch ein Stück immer noch weiter kultivieren und ausbauen in dem Rahmen, wie es halt für uns passt.
Und ihr investiert viel in Instagram, sehe ich, oder? Ihr habt wunderschöne Fotos und Fotosessions und die sehen nicht nach Stock-Image aus. Also die macht ihr, glaube ich, selber, wenn ich richtig informiert bin.
Genau, ja, da sind wir auch schon recht lang dann dabei. Ich glaube, das war 2013, 2014, wo wir uns erstmal ein richtiges eigenes Fotoshoot organisiert haben mit recht viel Aufwand. Und
mit euren Produkten
natürlich. Genau, mit unseren Produkten. Und jetzt hatten wir auch gerade, die Fotos kommen, glaube ich, jetzt gerade frisch dann bald rein, aber hatten jetzt auch vor ein paar Wochen noch ein Shooting wieder in einer super spannenden Location dann in Österreich. Ja, das ist dann wirklich ein ganzes Team schon fast vor Ort und machen auch meistens Kombinationen, Foto, Video. Und ja, das ist ein Ding, das wir schon länger machen, aber jetzt nochmal intensiver. Also, seitdem wir auch als Social Media Ads stärker machen, haben wir auch gemerkt, okay, da brauchen wir noch mehr und auch verschiedene Fotos. Also, wir haben auch sozusagen verschiedene größere Fotoshootings, kleinere Fotoshootings, also, die ich auch dann User-Generated Content gibt's auch einiges von unseren Partnern oder Influencern, dann wird diese bekommen. Und ja, da versuchen wir halt so einen ganzen Mix aus Bildern zu bekommen, aus der man halt diese Markenwelt dann auch für Kunden irgendwie erlebbar machen und anschaulich machen. Aber ja, es ist ein wichtiger Punkt, da einfach zu investieren. Und es kostet auch wirklich Geld. Also so ein Fotoshooting zu organisieren, wie sie jetzt haben, weiß ich schon fast 2 Tage lang dann auch mit Video. Also das geht dann weit über ein Budget von 10.000 Euro mal raus. Ein Shoot.
Ja. Ja. Aber es ist auch ein dankbares Thema für Stories und für Fotos, oder? Kann ich mir vorstellen. Also viele, die ich hier interviewt haben, denken sich dann halt irgendwie Storytelling aus für ihre Produkte. Und das ist bei eurer Produktwelt, sage ich jetzt mal, natürlich sehr viel dankbarer, oder? Weil es ja sowieso ja schon so ein großes, reichhaltiges Thema drumherum gibt um Yoga und die Kultur.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man in den Yoga-Bereich reinschaut, ja, vielleicht beim Thema Meditation ist es ein Stückchen schwieriger schon. Das ist ein Ding, das mehr so im Kopf stattfindet, sag ich mal, oder im Inneren. Da kann man jetzt nicht so die flashigen Insta-Poses machen irgendwie. Das hat irgendwie vom Potenzial hat das ein Ende irgendwie, aber auch da, ja, sind wir schon am Überlegen und auch das Thema irgendwie emotional ein bisschen rüberzubringen und ja, haben da auch eher für die Zukunft einige Sachen, die wir, glaube ich, bringen werden und um auch da irgendwie, ja, einfach die Zielgruppe da mit Dingen anzusprechen, die spannend sind und inspirierend sind.
Ja. Wie hast du das denn so wahrgenommen jetzt auch in den 10 Jahren? Ist diese Yoga-Welt oder Menschen, die Yoga betreiben, sehr viel digitaler geworden? Also ist jetzt vielleicht ein Klischee, aber ich denke mir, dass es vielleicht vor 10 Jahren einfach schwieriger war, diese Zielgruppe überhaupt online zu erreichen, weil das halt ein sehr, naja, bodenständiges, erdiges Thema ist und vielleicht nicht so in der Online-Welt stattgefunden hat. Oder war das nie ein Problem für euch?
Nicht wirklich, weil es war eigentlich umgekehrt so, dass zumindest, also die Produkte selbst, das Yoga-Zubehör nie wirklich im Sporthandel angekommen ist, sage ich mal, auch im Offline-Handel. Das war doch immer so eine spezielle Nische. Also gerade, sagen wir mal, bis wo noch die Hochblüte war, vielleicht das sage ich mal, stationären Handels, war Yoga noch so klein irgendwie, so nischig. Und da gab es dann damals schon die ganzen Online-Marken eigentlich. Schon in dieser ersten Zeit, in den Nullerjahren, einfach viele Shops und auch Eigenmarken entstanden sind, auch im deutschsprachigen Raum, im Yoga-Bereich. Und ja, jetzt glaube ich, wo es dann irgendwie größer geworden ist, war jetzt auch irgendwie, ich bin ja, das ist gesagt, von daher sind die Kunden, glaube ich, sehr gewohnt, die Produkte online zu kaufen, was ein Vorteil ist. Ich glaube, dass da wirklich der Online-Anteil von dem Yoga-Gesamtmarkt sehr, sehr groß ist. Und genau, deswegen war das mal am Anfang kein Problem. Jetzt, ja, auch Social Media, sagen wir mal, ich glaube, erreicht man die Zielgruppe gut. Und weil du digital angesprochen hast, das war im ersten Gedanke so ein bisschen auch jetzt, wie Yoga jetzt auch stattfindet. Da war sicher nochmal dieser Shift mit Corona natürlich, dieser mega Yoga at Home Boom, der da ausgebrochen ist und auch ja einfach bei den Yoga-Lehrern oder bei den Yoga-Studios da nochmal ein riesen Digitalisierungsprozess stattgefunden hat, und jetzt einfach viel Yoga online angeboten wird. Also auch früher gab es ja klassisch noch immer so Apps und so, das gab es ja alles schon, Online-Yoga-Studios, aber das ist nochmal jetzt auf ein ganz anderes Level sich irgendwie ausgeweitet und auch glaube, dass die Leute eben zu Hause Yoga praktizieren vorm Schirm irgendwie, das ist auch wirklich mal ganz, ganz, ja, ganz viele Sachen jetzt auch sich da auch mal verändert und das ist einfach ein Thema, das da jetzt auch wieder mal mit einem Schlag irgendwie 2 bis 5 Jahre einfach nach vorne gepusht worden ist.
Wir nehmen jetzt gerade im August 2020 auf. Wir stehen quasi so ein bisschen gefühlt vor der zweiten Welle. Das heißt, ihr seid aber ganz gut durch die bisherige Corona-Zeit gekommen und du siehst, dass eher, also ihr habt da keine großen Probleme gehabt, weil Yoga at Home und die Leute sich eher wieder zurückbesinnen auf Sachen, die man zu Hause machen kann. Aber klar, die Yoga-Studios sind ja zu momentan, denke ich mal.
Yoga-Studios sind eigentlich seit Mai wieder offen, Ende Mai, aber natürlich schon mit Einschränkungen. Für uns war nicht, muss sagen, also die Nachfrage war extrem. Das war eher das Problem, fast zu viel Nachfrage und wir haben ja physische Produkte und haben da auch dann, kommen wir zumindest schnell an die Limits, so eine extrem schnell steigende Nachfrage zu bedienen. Gleichzeitig war es auch logistisch am Anfang, wir haben einen Fulfillment-Partner, wo auch die ersten Wochen mal, die ersten Phase, wo es wirklich so akut war, wo man nicht wusste, ja, wie geht's da weiter? Oder müssen die vielleicht von einem auf anderen Tag mal zusperren? Wir haben natürlich auf Amazon noch einen starken Kanal für uns, wo auch immer ungewiss war, einfach wie es weitergeht. Und ja, jetzt ist eher so, dass uns einfach die Supply Chain noch beschäftigt. Wir sind immer noch so, dass wir vielen Produkten einfach nicht genug Ware haben. Auch wenn die Nachfrage sich jetzt wieder normalisiert, sage ich mal. Es ist einfach diese, sage ich mal, Disruptionen und Wellen, die durch die Supply Chain gehen, die dauern noch bis Jahresende, bis das wirklich alles ausgeglichen ist.
Also Lieferengpässe durch natürlich auch wahrscheinlich Produktion in Indien und so?
Genau, in Indien hatten wir einen wichtigen Hersteller, der hatte, glaube ich, 9 Wochen Lockdown. Das holen wir auch noch immer auf. Also das sind wir auch noch weit hinten nach, das irgendwie da alles aufgeholt zu haben. Und andererseits auch bei den Yogamatten ist wirklich so, dass die Hersteller dann teilweise wirklich ihre Kapazitäten bis Februar nächsten Jahres ausgebucht haben. Wenn man jetzt irgendwie Yogamatten bestellen will, gibt es Hersteller, die einfach nichts liefern können gerade, weil halt die Nachfrage kurze Zeit zumindest so extrem hoch war. Also das normalisiert sich jetzt auch wieder alles, glaube ich. Aber diese, wie gesagt, diese Wellen, die da durch die Supply Chains gehen, das dauert einfach eine Weile, bis sie das wieder ausbalanciert. Und da war halt für uns, es war einfach eine Zeit von viel Ungewissheit. Und aber ja.
Aber ihr seid gut durchgekommen.
Ja, und einfach mit dem gewissen Hintergrund, dass letztendlich die Marktnachfrage sehr hoch ist und wir ein Produkt haben, das einfach auch in der Zeit gefragt ist, dann ist es auch, glaube ich, ein Stück einfacher, die akuten Herausforderungen, die man halt im Tagesgeschäft dann hat oder operativ hat, die auch zu bewältigen.
Ja, und da ihr ja nicht selber produziert oder so in Wien, war wahrscheinlich auch Homeoffice jetzt nicht so das große Problem.
Ja, das war auch für uns ziemlich easy, weil ja, wir haben auch so eine, sag mal, Organisationsmethode oder weiß nicht, ob du schon mal gehört von OKRs, Objective and Key Results, einfach eine Methode, mit dem, wie wir uns organisieren, unsere Ziele setzen, auch abstimmen, kommunizieren. Da war der Schritt ins Remote für uns wirklich ja, sehr, sehr natürlich irgendwie verlaufen. Und auch von dem her ist für uns, ja. Und eben die wirklich schwierigen Sachen wie in Logistik eben oder jetzt wie in Produktion dann in Deutschland zwischen, wenn ich Kisten in Deutschland gefüllt, das sind Sachen, wo wirklich Manpower dahinter steckt und viele Menschen vielleicht auch auf engem Raum sind. Die Sachen haben wir eben zum Glück alle nicht im eigenen Inhouse. Also da die Bereiche, wo es eben kritisch ist, waren wir auch ein Stück verschont und sind dafür dankbar.
Gut, dann seid ihr da gut durchgekommen. Aber gab es denn in deiner Historie Phasen, wo du sagst, boah, da gab es irgendwie Schwierigkeiten oder Probleme und das haben wir aber daraus gelernt und hat uns stärker gemacht?
Muss sagen, es gab nie wirklich so diesen Tipp, eher so wirklich ein recht konstantes, durchgehendes Wachstum. Im Nachhinein gesehen, wir sehen können, wenn man gewusst hätte, welches Potenzial auch jetzt gerade im Vertriebskanal Amazon ist oder auch im Teil der Consumer als Marke, hätte man von Anfang an viele Dinge viel schneller und größer aufziehen können, auch vielleicht mit mehr Kapital. Aber da waren einfach dadurch, dass wir bis heute oder immer irgendwie Eigenkapital finanziert waren, war halt gewisses Wachstum dann auch irgendwie so die Schwelle nach oben. Und die haben wir da meistens erreicht. Also spannend auch vielleicht vom Mindset auch. Das war ein Learning, das ich später vielleicht gesehen habe, einfach, dass man sich doch, ich habe am Anfang so ganz eingestellt, irgendwie, ja, alles eigenfinanziert, auf keinen Fall Fremdkapital, auf keinen Fall zur Bank gehen und irgendwie Schulden machen. Und da bin ich auch mal dann ein Stück irgendwie drüber hinweggekommen und das hat das Business einfach sehr gut getan. Einerseits Reserven zu schaffen, auch mit einem klassischen Kontokorrentkredit zum Beispiel, einfach gerüstet zu sein für die Zukunft, aber auch einfach ganz klar, ich habe dann gesehen, so viele Möglichkeiten auch finanziell vom Cashflow da sind, so viel wächst die Firma letztendlich auch. Also wir haben uns da sicher jahrelang ein bisschen eingebremst durch einfach Cashflow-Limit irgendwie, dass ich mir selbst gesetzt habe. Und aber ja, zum Glück muss ich sagen, so wirkliche Tipps, wo ich sage, wo irgendwas groß irgendwie in eine falsche Richtung gelaufen ist, gab es für euch. Das wird der Vorteil, wenn man dann so organisch und langsam wächst, haben wir auch immer Schritt für Schritt geschaut, was kommt als nächstes, was ist der nächste logische Schritt, wo sind unsere begrenzten Ressourcen im nächsten Schritt am besten eingesetzt, ja, was wollen die Kunden als nächstes? Und so haben wir auch diese Schritte recht, sagen wir mal, schrittweise gemacht, dann sage ich jetzt bewusst, waren es auch nicht so die großen Missteps dabei, weil es meistens dann schon recht eindeutig war, wo es als nächstes hingeht,
ja. Ja, aber das ist auch das Schöne am organischen Wachstum, finde ich. Also ich habe das auch so erlebt mit meinen Firmen damals, dass man wirklich auch Zeit hat, an der Firma zu arbeiten und sich über die nächsten Schritte Gedanken zu machen, so wie du es gerade gesagt hast. Ich hatte jetzt letztens hier eine im Interview, die gesagt hat, sie wurden so überrannt von der Nachfrage, dass sie halt nur noch hinterhergerannt sind, ihrer eigenen Firma quasi, ihrem eigenen Erfolg hinterhergerannt sind und deswegen nie die Zeit hatten, überhaupt nachzudenken, wo es denn nach diesem Anschwung weitergeht. Also ja, irgendwie irgendwo dazwischen müsste man sich wahrscheinlich einfinden. Ja?
Ja, sicher. Man muss auch dann, gesagt, operativ da einfach mithalten und sonst macht es dann wahrscheinlich weniger Spaß, wenn dann das sozusagen die Firma einen selbst so überrennt. Und dann auch vielleicht auch die Zufriedenheit ist bei den Kunden vielleicht dann irgendwo sinkt dann ein Punkt. Das wirkt sich noch intern aus. Das ist auch, glaube ich, schön, wenn da die Balance ist. Eine schöne Nachfrage ist nicht immer gut. Auf der anderen Seite auch ganz klar.
Ja, aber gerade mit der Fremdfinanzierung, das ist halt, hinterher weiß man es natürlich, dass man hätte machen können oder so. Aber in dem Moment ist es ja auch immer ein Riesenschritt, jemand Neues mit reinzulassen oder eben, wie du schon gesagt hast, irgendwie mit einer Bank zu verhandeln und in Anführungszeichen Schulden aufzunehmen. Das ist ja auch ein Schritt, den man schwer geht, weil er halt so, ja, es ist halt eine Riesenverantwortung dann auch wieder.
Genau, ja, wobei sich jetzt noch jetzt irgendwie, wenn man jetzt Investoren hat oder Anteilhaber, sicher noch was anderes. Da kommt sicher nochmal andere. Das war auch sicher schön für uns. Also was sicher auch vielleicht was wahrscheinlich mir am Anfang auch wichtig war, es war vielleicht auch unbewusst gemacht, aber da irgendwie sehr eigenständig zu sein und das ist auch für uns sehr schön. Es ist ja auch schön auch als Direct-to-Consumer-Marke, weil wir also auch, wir haben ein bisschen auch Handelspartner, aber es geht doch viel direkt an den Kunden und da sind wir auch so unabhängig, wenn wir jetzt sagen, okay, ein Produkt, ah, das ist irgendwie nichts geworden, jetzt machen wir nochmal eine Runde irgendwie, eine Sampling-Runde, das dauert halt dann irgendwie 3 Monate länger, bis es rauskommt. Es wartet niemand drauf oder wir haben jetzt keine Partner, die sagen, hey, ihr habt es aber versprochen, da kommt jetzt irgendwas Neues oder ihr macht das und das und dann, da haben wir halt sehr schön, können wir unser eigenes Tempo gehen und ja, da einfach sind sehr unabhängig in Entscheidungen eben, wann wir welche Schritte setzen und ich bin da niemandem Rechenschaft schuldig, das ist mir auch als Unternehmer halt irgendwie spannend und das ist, glaube ich, schon ja auch eine schöne Position, also das hat sicher seine auch großen Vorteile.
Ja. Wie entwickelt ihr denn neue Produkte oder erschließt neue Märkte? Wo geht denn die Reise hin? Wie gehst du denn daran und was sind so eure nächsten Schritte und Visionen in deinem Kopf?
Ja, ich würde sagen, Produkte, Märkte schon zwei sehr verschiedene Sachen. Mhm. Ja, Produktentwicklung. Ein spannendes Thema ist noch sehr stark, was bei mir auch so meine Kernaufgabe ist, bei der Marke, sage ich mal, das voranzutreiben. Ist auch wieder unterschiedlich in den verschiedenen Kategorien. Es gibt Kategorien, jetzt sage ich mal, diese Sitzkissen, da haben wir sehr viel Kontrolle über die Supply Chain und können an allen Stellschrauben drehen. Wenn man jetzt mal zu Yogamatten schaut, ist das schon wesentlich schwieriger. Da ist man auch auf viele Sachen, die es gibt, oder einfach auf die Hersteller, Produzenten, sage ich mal, abhängig. Das ist, dauert sehr lange, um Innovationen auch voranzubringen. Ja, was wir jetzt gerade neu machen, was eh ein logischer Schritt ist für uns irgendwie wiederum, wir haben eine kleine Yoga-Kleidungskollektion auch im Shop schon länger, aber jetzt da gehen wir sicher den nächsten Schritt, das Thema einfach Yoga-Fashion, Yoga-Apparel da nochmal ja wirklich ernsthaft anzugehen, weil das ja einfach wieder super zur Zielgruppe passt und einfach die Marke schon ergänzt und ja, einfach ein spannendes Thema ist und ja, da freuen wir uns schon drauf. Also das ist das eine Thema und sonst, ja, gibt es auch jetzt bei anderen Produkten nur eher so Innovationen, die rauskommen. Und ja, weil das Thema jetzt Märkte angesprochen hast, da ist für uns sehr unterschiedlich jetzt, was vielleicht Shopify betrifft und was den eher den Marktplatz, sprich Amazon-Kanal betrifft. Da sind wir sehr international unterwegs mit Amazon noch gerade. Da ist USA der Fokus gerade, wo das größte Wachstum stattfindet. Mit unserem eigenen Shopify-Shop sind wir doch noch sehr stark auf die Dachregion fokussiert und wollen es auch zumindest sagen, im nächsten halben Jahr so, glaube ich, belassen, weil da noch für uns noch genug Potenzial drin ist, da alle Sachen auf die Straße zu bringen. Ja, und dann damit spannend eben, das wäre der nächste größere Schritt für uns dann auch, den Shopify-Kanal, sage ich mal, ein Stück zu globalisieren. Also eben der USA, da in den USA, amerikanischen Markt zu gehen auch. Und natürlich in Europa, wo wir auf Amazon schon lang präsent sind, in allen europäischen Märkten, auch speziell diese Märkte dann.
Ja. Warum machst du da so einen Unterschied? Also ich meine, klar, es ist Amazon wahrscheinlich leichter, einfach ein Produkt dann zu haben und die ganze Plattform existiert schon, als jetzt die ganze Übersetzungen wahrscheinlich zu machen oder auch das Marketing und die PR, oder? Also sind das einfach so getrennte Sachen, dass das bei Amazon mehr oder weniger automatisch mitläuft, so?
Ja, es ist ein Riesenunterschied. Da ist noch ein Riesenunterschied zwischen globalen Skalieren von einem Online-Shop, einer Marke, und auf Amazon ist das wirklich unfassbar einfach. Der größte Faktor ist eigentlich der Logistikfaktor, würde ich sagen. Und gar nicht so stark der Marketingfaktor mit dem FBA-Thema. Das ist noch, es ist irre einfach, jetzt, wie wir auch Amerika gestartet haben. Also das auch so ein Mindset-Ding. Der amerikanische Markt macht einem schon irgendwie Angst, weil das halt so ein großes Ding ist. Es ist auch, muss sagen, die Einstiegshürden in einzelnen Bereichen sind auch höher, aber gleichzeitig, wenn man es irgendwo schafft, dann ist es halt wirklich ein Riesenmarkt. Und viele Sachen sind in Amerika einfach simpler, wie zum Beispiel das Buchhaltungsthema oder wie auch immer. Ja, oder den Schritt zu gehen, allein ist, wir kennen es auch von anderen Marken, sage ich mal, jetzt nur wirklich auf den französischen Markt, sagen wir, über Shopify zu bespielen, ist ein riesen komplexes Thema. Also da baue ich das ganze Setup an Puzzlesteinen, das ich irgendwie für den deutschen Markt ist aufgebaut, da muss ich dann schon nochmal fast irgendwie duplizieren und das ist schon noch ein Riesending. Und ja, wir haben, bei uns ist halt recht pragmatisch, wir schauen halt, wo ist der größte Hebel, jetzt sehen wir gerade, ja, jetzt stecken wir die Energie mal in den Dachshop mal rein, weil da kann man noch sehr viel rausholen mit den Mitteln, die wir schon haben, auch mit den Ressourcen, die wir haben, mit den Partnern, die wir haben. Und ja, wenn wir da irgendwie spüren, da sind wir ziemlich gut dran, dann werden wir wieder den nächsten logischen Schritt setzen und dann wieder schauen, ja, wo haben wir halt, was die Ressourcen betrifft, wo kann man irgendwie mit unserem Input irgendwie den größten Output bewirken, und da werden wir den nächsten Schritt dann gehen. Aber wie gesagt, es ist schon noch immer ja, Marketing ist auch ein anderes Ding. Also ich jetzt müsste ich irgendwie Facebook, Google Ads, alles machen, vielleicht für Französisch zum Beispiel, ist schon ein Riesending, aber Logistik ist noch fast der größte Faktor, finde ich, weil, ja, wir sind da vielleicht, ja, sicher vielleicht ein Stück konservativ, aber wie gesagt, wir sind jetzt einfach auch pragmatisch, weil wir einfach sehen, im deutschen Markt von Ressourcen, die wir haben, da haben wir die größeren Hebel und deswegen ist es einfach sinnvoll für uns, da im Moment weiterzuarbeiten.
Ja, das ist schon praktisch mit der Dachregion, gell? Dass man zumindest eine einheitliche Sprachversion im Shop hat. Ja. Geht ja dann schon bei den europäischen Nachbarn, geht es ja dann schon los, dass man ja alles übersetzen müsste, von Instagram-Posts bis hin zu irgendwelchen automatischen Mails, die nach der Bestellung eingehen und so weiter.
Total, ja. Ja. Ist mal eh froh, dass wir diesen deutschen Markt haben, der ist zwar nicht ganz so groß wie der amerikanische, aber doch ein Markt, mit dem man mal schon sehr gut arbeiten kann, denke ich, ja.
Ist deine Hauptzielgruppe dann in Deutschland oder tatsächlich auch in Österreich, weil du da angefangen hast?
Auf jeden Fall Deutschland, einfach von der Marktgröße. Wir haben jetzt als Marktanteil, sehen wir natürlich in Österreich ein Stück höheren Anteil, weil wir auch schon einfach mehr Bekanntheit hier haben und besser mal verwurzelt. Wenn man dann Wien in die Yoga-Studios geht, sieht man sehr oft unsere Produkte. Also da ist schon noch ein höherer Anteil, was wir einfach in Österreich verkaufen, im Verhältnis zur Bevölkerung. Das Angenehme ist für uns, es ist wirklich ein ziemlich einheitlicher Markt, und deswegen denken wir da gar nicht so groß nach, und ich kann da gar nicht genau sagen, wie das Verkaufsverhältnis aktuell gerade ist. Ja, aber ganz klar einfach der deutsche Markt von der Größe der wichtigste Markt, ja. Ja.
Hast du dann auch schon mal drüber nachgedacht, so eigene Stores aufzumachen? Also Brick-and-Mortar-Stores, also quasi eigene Shops in den Städten, in denen halt irgendwie Yoga eine große Nummer ist. So gerade in Berlin oder so könnte ich mir vorstellen, würde sowas ja wahrscheinlich auch funktionieren. Oder ist das einfach ein Schritt zu viel wieder weg von deiner Welt?
Nee, die Gedanken sind schon immer wieder gekommen. Ich persönlich, mich reizt es vielleicht nicht so da drin zu stehen in einem Shop oder so, das war nie mein Traum, aber es wäre extrem spannend inzwischen. Also wir haben jetzt auch überlegt, auch weil diese Bekleidungslinie kommt, dass wir da mal in Wien einen Pop-Up-Store mal machen, mit der neuen Bekleidungslinie das reinzubringen, weil da wäre es nochmal spannender für den Kunden, sowas auch anzugreifen und auszuprobieren, ja, natürlich.
Das bei einer Yogamatte kann man jetzt nicht so viel ausprobieren, ja. Ne,
im Vergleich. Nein, aber die Marke weiter wächst, also wenn es noch einen Schritt weiter geht, definitiv, weil ich sehe es auf der anderen Seite eben, ich habe das ja kurz am Anfang angesprochen, stationärer Handel, im Sporthandel ist das Thema Yoga nie wirklich angekommen und jetzt auch, wird es auch nicht mehr groß ankommen wahrscheinlich, und deswegen ist da voll der Platz da, das zu kombinieren und eben dann als Teil der Consumer-Marke, wenn man diesen Kanal dann auch eher als Marketing-Kanal ein Stück nutzen kann, so ein Store vielleicht, der muss da nicht irgendwie, das ist dann sicher sehr spannend, aber ist halt nächstes Level wiederum und dann sind wir ein Stück auch beim Thema Ressourcen. Es ist jetzt noch nicht der nächste logische Schritt, sage ich mal, weil es ein Schritt ist, der, ja, wie du sagst, auch was ganz anderes ist ein Stück weit von den Prozessen. Und ja, aber natürlich, wenn man jetzt die Marke ein, zwei Schritte weiterdenkt, wäre das sicher eine sehr, sehr spannende Sache da, wie du sagst, in den größeren Städten da einfach kleinere Outlets zu machen und damit einfach näher an die Kunden auch zu kommen. Und ja, das auch irgendwie, wenn man das kreativ nutzt, muss er nicht, kann man da wirklich auch mehr draus machen als nur einfach einen Absatzkanal, sondern es eher wirklich als Marketingkanal zu sehen, einfach präsent zu sein.
Ja, also Brandbuilding, oder? Ja. Gerade
für die Marken. Und eben, es gibt sehr wenige Yoga-Shops auch, es ist auch irgendwie was, also das, es ist weder im Sporthandel, aber sonst gibt's so kleinere Yoga-Shops, aber das ist auch ein Bereich, der nicht extrem groß ausgebildet ist. Und da wäre sicher, also ich kann das jetzt vielleicht von Berlin nicht so einschätzen, weil ich da nicht so oft bin, aber ich wüsste jetzt allein von Wien, dass es in Wien auf jeden Fall ein Potenzial gäbe. Und in Berlin sicherlich. Also ich denke, also ja, das Thema wird uns auf jeden Fall beschäftigen in den nächsten Jahren. Und ja, ich finde es geil, also ich finde es spannend, auch die Prozesse dahinter, wenn man das dann auch technisch verknüpft. Da muss ich bei Shopify auch noch ein Stück tun, für den österreichischen deutschen Markt, was Thema Stichwort POS. Ist für das System auch noch nicht ganz ready, aber wenn es soweit ist, dann werden wir das mal konkret anschauen.
Was mich noch interessieren würde, jetzt ist ja Yoga eine jahrtausendalte Tradition, oder? Kann man schon, oder Jahrhunderte auf jeden Fall.
Ja, eher Jahrtausend, ja.
Jahrtausende, gell, würde ich auch sagen. Gibt es denn da sowas wie Trends oder Bewegungen, oder ist es eigentlich dadurch relativ statisch, weil es halt so eine alte Tradition hat? Also siehst du da auch noch Fortschritte oder Verwandlungen oder Weiterentwicklungen, die ihr begleiten könnt?
Naja, ich meine, der Yoga-Boom, sage ich mal, der läuft eigentlich schon seit ununterbrochen irgendwie 70er, 80er, 90er, dann Nullerjahre, wo es mal richtig, glaube ich, dann ins Mainstream gegangen ist. Da hat sich Yoga natürlich schon ein Stück verändert. Früher war es ja immer schon ein Stück traditioneller irgendwie und jetzt natürlich einfach, dass die Zielgruppe wächst, hat sich das Yoga auch verändert zum einen, aber auch ist einfach viel vielschichtiger geworden. Es gibt halt wirklich die verschiedensten Yoga-Stile und Yoga-Schulen und auch sagen wir mal, verschiedensten, nennen Sie mal Interpretationen, wie man es halt Yoga praktiziert oder welche Faktoren man halt in den Fokus stellt. Und ja, es gibt dann immer wieder neue Trends, also was eher Stichwort, ich weiß nicht, Goat-Yoga oder irgendwas Lustiges halt wieder gibt, oder dann ist wieder mal vielleicht Hot-Yoga ein besonderer Trend. Das sind so kleinere Sachen. Was ich noch beobachte, auch weil es hat aber auch damit zu tun, dass die Zielgruppe nochmal gewachsen ist, auch jetzt gerade mit Corona gab es wirklich nochmal einen Push, glaube ich, an Leuten, die nochmal zum Yoga gefunden haben, dass ich auch, oder ich sehe einfach viel, dass sich das vielleicht klassische, ich nenne es mal Fitness- und Krafttraining, Ausdauertraining, dass sich Elemente halt mit Yoga immer mehr vermischen und viele Trainer halt beides machen, halt Yoga und vielleicht auch irgendwie funktionales Training, Ausdauertraining. Also für mich auch persönlich so ein Ding, ich bin auch immer das sehr gern kombiniert, gerade auf der physischen Seite, habe ich halt irgendwie auch vielleicht ein spezielles Training, Krafttraining, was halt im Endeffekt, wenn man genau schaut, Yoga-Elemente drin hat, aber nicht nur. Also diese Synergie aus gerade wenn es jetzt auf der körperlichen Seite betrifft, also das Yoga hat einfach viele Ideen, glaube ich, Innovationen reingebracht, auch in den Fitnessbereich. Und das vermischt sich halt irgendwie schön und ja, finde ich eine coole Sache. Und ja, gleichzeitig ist das Thema für mich ein Megatrend-Thema, das Thema Meditation. Also das ist noch ein Trend, das Yoga ist immer schon, ich weiß nicht, wann der Gipfel erreicht ist oder wo der Gipfel ist, aber das ist schon sehr weit fortgeschritten, irgendwie, dieser Megatrend Yoga. Und das Thema Meditation, würde ich sagen, ist noch nicht so lang am Steigen und finde ich auch mal sehr, sehr spannend, weil auch viele Leute, sagen wir mal, meditieren. Ich bin auch so gerade in diesem vielleicht Unternehmer- und Gründerbereich irgendwie, wo auch Leute nie in einem Yoga-Studio waren oder damit eigentlich nichts zu tun haben, dann irgendwie erzählen, dass sie halt jeden Tag irgendwie meditieren oder irgendwelche Apps benutzen zum Meditieren. Und ja, das ist ein Thema, glaube ich, das, wo ich mir auch eigentlich nicht vorstellen kann, dass der Trend noch irgendwie mal aufhört, weil halt das, gerade wenn jetzt die Welt noch irgendwie digitaler wird, dass halt ein Ding irgendwie, dass man da sich irgendwie am Inneren, am Geist arbeitet und das ein interessantes Thema ist, wenn die ganze Welt drum auch, sagen wir mal, sehr geistig wird zu einem gewissen Grad, dann ist sicher ein Megatrend, der noch so richtig explodieren könnte oder nochmal auf jeden Fall noch länger und länger anhalten wird, glaube ich.
Ja, ja, klar. Und gerade diese Randgebiete, die dann da auch dazugehören, so Achtsamkeit, Self-Care, psychische Gesundheit und so. Und das fließt da ja alles mit rein, gell?
Ja, ja. Das ist ein Thema, wo dort nicht auch generell jetzt bei uns in der Gesellschaft Zeit haben, aber hat auch, glaube ich, schon mit Digitalisierung zu tun. Einfach so eine Arbeitswelt hast du dann einfach, ja, willst du dann einfach dann auf diese Themen schauen, auf diese, sage ich mal, ja, mentale Stärke oder psychische Gesundheit, wie man es auch immer nennt, oder auch, ja, da sich das Thema einfach tiefer reinzuschauen und weil einfach viel Arbeit, die man macht, kreativ ist, geistig ist, und da wird es einfach voll spannend für die Leute auch, glaube ich, in den Bereich reinzuspüren und ist auch einfach ein super spannendes Thema. Und ja, also ich merke immer wieder, bin dann immer wieder erstaunt, welche auch so spirituelle Sachen dann in den Mainstream dann irgendwie reinkommen jetzt, und also da tut sich, glaube ich, in den nächsten Jahren auch einiges.
Sehr schön. Wolfgang, vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke in Lotus Crafts. Wenn ihr jetzt inspiriert seid und natürlich auch mit Yoga anfangen wollt, dann schaut euch mal um auf lotuscrafts.eu bei Wolfgang. Dann liebe Grüße nach Wien. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, danke für die Möglichkeit. Und auch liebe Grüße aus Wien zurück.
Danke dir.
Das war's für heute mit unserem Podcast, und wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung auf iTunes hinterlassen könntet. Das hilft uns dabei, dass mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Vielen lieben Dank. Und wenn ihr selbst vielleicht mal einen Shop starten wollt, dann schaut vorbei auf shopify.de/kostenloser-test. Dort könnt ihr euren eigenen kostenlosen Shop starten und eine Testphase ausprobieren. Und wer weiß, vielleicht seid ihr dann in Zukunft auch bald zu Gast in diesem Podcast. Ich würde mich freuen. Viel Erfolg!